ARD Sounds.
Das SWR Podcast Festival.
Hallo! Vielen Dank, vielen Dank. Hallo und herzlich willkommen zum SWR Podcast Festival, zu einer Live-Podcast-Aufführung von Amerika. Wir müssen reden. Ich bin Ingo Zamperoni.
Und ich bin Jeffrey Bourguignon. Und ich wollte sagen: Hallo, Mannem!
Alla gut. Wir haben es nämlich geübt im Zug hierher.
Ist das Mannem oder Monnem oder wie sagt man das richtig?
Monnem sogar.
Monnem, ja, ne? Okay, genau. Siehst du, ja.
Ja, wir freuen uns sehr. Du bist zum ersten Mal in Monnem.
Stimmt, ja. Ja,
ich habe früher hier öfter mal Hockey gespielt, also von daher kommt das mir sehr zugute, hier wieder zu sein in Monnem. Wir freuen uns sehr. Es ist ja äußerst nicht selten, es kommt schon mal vor, aber dass wir vor Publikum eine Folge von Amerika, wir müssen aufzeichnen, ja. Das müssen wir auch, damit wir es dann senden können als Folge. Aber das ist ja was Besonderes für uns, dass wir eben auch mit Publikum und auch mit euren Fragen gleich auch umgehen werden. Und vor allen Dingen, dass wir mal, meistens sitzen wir so im Pyjama am Küchentisch und zeichnen die Folgen auf. wir haben uns jetzt heute ein bisschen in Schale geworfen, also zumindest um hier
ein bisschen Mühe gegeben dieses Mal.
Genau, diesend aufzutreten. Ja, sehr schön. Es gibt natürlich wieder viel zu besprechen. Wir sind ja vor einem Vierteljahr mittlerweile auf den 2 Wochen, vom 2-Wochen-Rhythmus auf den 1-Wochen-Rhythmus gegangen. Und das zu Recht, weil ständig wieder was passiert ist. Und manchmal haben wir jetzt das Gefühl, wir könnten auch auf den Tagesrhythmus gehen. Wir haben jetzt vor 5 Minuten noch mal kurz aufs Handy geguckt, bevor wir hier in die alte Feuerwache hier reingekommen sind. Und jetzt will Donald Trump seinerseits die Straße von Hormus sperren.
Und deswegen haben wir auch unsere Handys mitgebracht, falls irgendwas noch passiert, dass wir diskutieren müssen.
Und wir haben es aber auch mitgebracht, um auch ein Beweisfoto nochmal hier zu machen, damit wir hier auch zeigen können unseren Kindern, wir waren wirklich hier unterwegs heute. So, Jeff, jetzt rück mal kurz rein. Hier mit Publikum. So, da sind wir. Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Also, wir freuen uns sehr, hier zu sein, auch auf eure Fragen, aber wir werden jetzt so, ich sag mal, die erste halbe Stunde so ein bisschen aufgreifen, was so in den letzten Tagen so alles passiert ist. Und ihr seht, die Vorbereitung ist hochprofessionell, ja. Passiert meistens auf die Art und Weise, weil, ja, es ist im Prinzip eine Gesprächsrunde. Dieser Podcast ist ja so entstanden, dass wir eh immer über das, was da gerade passiert, transatlantisch gesehen, uns beschäftigt und wir darüber reden und dann haben wir gesagt, dann lassen wir doch eben auch mal ein Mikro mitlaufen und die Tatsache, dass ihr hier so zahlreich seid hier und die volle Hütte hier vor uns ist, das freut uns sehr und zeigt, dass da auch ein Interesse bei euch ist. Beginnen wir doch mal aber mit einer positiven Nachricht und für alle, die die letzte Folge vielleicht gehört haben, die haben von Jiffers unglaublicher Faszination mit dem Weltraum und Weltall-Sachen gehört. Und wir sind beide am Freitagabend gemeinsam eingeladen gewesen, aber unterschiedlich. Du warst mit Freundin unterwegs und ich mit ein paar Kumpels. Und dann bin ich irgendwann so gegen 2 nach Hause gekommen und in der Küche brannte noch Licht. Und ich dachte, oh, haben die Kinder wieder vergessen, das Licht auszumachen oder so. Und dann sah ich dann irgendwie, ach nee, da ist ja Jiff, aber noch im Mantel und aber über den Küchentisch gebeugt. Und ich sagte, oh, hi, wie war's? Shh. Okay, weil sie da fasziniert die letzten Minuten zugeguckt hat, wie die Artemis 2-Mission erfolgreich zu Ende gegangen ist und der Splashdown im Pazifik.
Genau. Ich habe eine neue Lieblingswort, das heißt Moonjoy oder Mond. Freude. Und ich hatte total Mondfreude vor die letzten 10 Tage von dieser Mission. Ich glaube, habt ihr auch ein bisschen beobachtet in die letzte Zeit? Ich finde, ich habe es auch in die letzte Folge, es ist einfach so ein Kontrast von, was wir erleben jetzt in andere Teil der Welt, was wir erleben durch diese 4 Astronauten, ihre Freude über diese Mission, was sie erleben, sowas zu machen. Und wie die beschreiben, dieser Blick, wenn die zurückgucken durch die Fenster und sehen, der kleine Erde, der kleine Planet, wo wir normalerweise wohnen, und wie die reden über Menschheit und dass wir alle zusammen auf diesem Planet wohnen. Das hat mich sehr, sehr bewegt und immer noch, also als die runtergekommen sind, das ist eine sehr heiße Phase in dem Sinne von metaphorisch und auch
buchstäblich,
wirklich,
ja.
Dass sie durch so wirklich zurückkommen, durch die Atmosphäre und das ist dann so heiß, und sie hatten Probleme mit Artemis 1, dass ein paar von die Kacheln unten auf der, wie sagt man, Schiff, auf der,
ja, auf der Kapsel, genau,
sind gebrochen, und die wissen nicht, sie haben nicht geprüft oder wissen nicht ganz genau, wie es passiert ist, und es gab ein bisschen Angst von manchen Ecken, dass wenn es wieder passiert, dann könnte es problematisch werden. Insofern, ja, ich habe die ganze...
Deswegen warst du da gebannt mit Blick aufs Handy und hast den NASA-Livestream verfolgt.
Ja, ja, und die sind dann gesund und munter wieder zur Erde gekommen und waren dann haben ihre Familien wieder gesehen, was auch sehr beweglich war. Aber ich fand die Beobachtung von, wie gesagt, wie heißt sie? Die Frau, Christina... Dankeschön, Koch, deutscher Nachname. Wie sie über der Crew gesprochen hat, der Mannschaft da, und was die alles erlebt haben und wie das diese Crew verbunden hat. Und dann hat sie gesagt, ja, die Erde ist auch ein Crew. Und ich fand das, also, ich halte das zusammen. Also, wenn wir reden, manchmal, Ingo sieht meine Augen und denkst so, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Hier, na, es ist eher weniger die Augen, es ist mehr so, du am Kinn hast du so ein leichtes ein Zittern, das hier quiver, so anfängt.
Ja, oder die Nase wird ein bisschen rot und ja, dann weiß man, aber dann sage ich immer, ich schaff das.
Also, eine Menge Emotionen.
Ich hab's geschafft, Aber war wirklich, wirklich ganz, ganz bewegend. Also zu sehen, wenn wir als Menschen, ne, also drei Amerikaner, ein Kanadier und die europäische Space-Programm hat auch geholfen, das zu ermöglichen. Insofern, was für eine tolle und erfolgreiche Projekt. Und wir würden sehen, was davon kommt in den nächsten Jahren. Aber ich finde es sehr spannend.
Dein Countdown für Artemis 3 dann läuft schon intern sozusagen.
Absolut.
Ja, ich finde auch Moonjoy ist tatsächlich eine tolle Redewendung. Es hat ja in dem Radiokontakt viel der Begriff. Und
ich war sogar over the moon. Genau. Könnte man sagen.
Darauf wollte ich hinaus. Es gibt nämlich die schöne Redewendung im Amerikanischen, to be over the moon.
Sagt man das auf Deutsch?
Nee, über den Mond sind wir nicht, aber wir, was sagt man im Deutschen? Wir sind, wir freuen uns tierisch. Ja,
we're happy like animals. Ja. Animally, we're animally happy.
Animally happy?
Ja, das geht gar
nicht. Nee, das geht funktioniert nicht. Nee. Oh, da fällt mir aber ein, das hatte ich in der letzten Folge vergessen zu sagen, als du so schön erzählt hast, wie du, um dir als 12-jährige Space Camp in Huntsville, Alabama zu finanzieren, gebabysittet hast, für $1.50 die Stunde. Ist ja fast schon echt wirklich Ausbeutung. Aber dann dachte ich, naja, der passende Spruch wäre ein lateinischer gewesen, per aspera ad astram, buchstäblich. Also über den steinigen, den mühsamen Weg zu den Sternen.
Aha, okay, ja.
Ja,
kann man sagen. Es war auf jeden Fall ein steiniger Weg.
Ja. Ja, das ist tatsächlich also die positive Geschichte, mit der wir einsteigen wollten, die wirklich, ich glaube, weltweit die Menschheit und uns alle auch gefesselt und fasziniert hat. Und wir freuen uns auch schon. Und in 2 Jahren soll die Landung dann auch stattfinden. Ist ja auch tatsächlich wirklich nicht mehr lang hin. 28 wird ein großes Jahr für die USA. Also Olympische Spiele in Los Angeles, eine Präsidentschaftswahl. Und
neue Regierung, also...
Ich glaube, dann wärst du nicht nur over the moon, dann wärst du over Saturn, Mars, Pluto und die Sonne.
Andere Universum.
Ja, genau. Dann verlässt du die Milchstraße. ja, aber um natürlich auch die aktuellen Entwicklungen jetzt nochmal aufzugreifen, der vergangenen Tage auch. Ich hatte das gerade eben, also wir haben das wirklich eben auf dem Weg hier rein erst überflogen und können uns an dieser Stelle, es ist jetzt Sonntagnachmittag für alle, die Folge jetzt als Podcast dann im Laufe der nächsten Tage hören. Wir wissen selber noch nicht so richtig genau, wie das einzuordnen ist, aber wenn ich es richtig verstanden habe, will er zum einen die potenziellen Minen, die in der Straße von Hormuz verlegt sind, räumen lassen von der US Navy und sie so selber blockieren, dass alle Schiffe, die eine Maut, wenn man so will, einen Wegzoll an den Iran gezahlt haben, dass die dann aufgehalten werden, damit keiner quasi das überhaupt anfängt, den Iranern Geld zu zahlen. So nach dem Motto, wenn ihr zahlt, um durch die Straße zu kommen, dann kommt ihr an uns nicht vorbei, also lasst es lieber gleich. Wobei ich mich frage, wie will der wissen, wann, wo was gezahlt wurde?
Ja, also und wenn das so leicht war, die Straße zu befreien, warum haben die das schon früher gemacht haben? Das war der Sinn auch von den Negotiations, die gerade passiert sind. Am Wochenende in Pakistan, J.D. Vance, der Vizepräsident, ist zusammengegangen mit Steve Witkoff, der Special Envoy, und Jared Kushner, der Schwiegersohn von Trump. Zusammen mit der Hilfe von den Pakistanis als Gastgeber haben versucht, sich zu einigen mit der iranischen Delegation, aber sind, wie wir wissen, bis heute um 6 Uhr morgens, bis die Amerikaner sind, zurückgeflogen. Und haben dann, die könnten nicht, wie J.D. Vance gesagt hat, könnten sich nicht einigen. Die könnten, es gab ein paar Punkte, wo die gestolpert haben und könnten keine Lösung finden. Also wir wissen, dass die Ceasefire geht bis die 21. April, aber die Fragen sind jetzt, what now? Also, und jetzt haben wir gerade gesehen, what now? Oder mindestens gehe ich davon aus, dass Trump ziemlich, ja, also das Wort in meinem Kopf ist desperate, also es ist Desperation, und greift an alles und versucht irgendwie wieder sie zu bedrohen. Und das ist dann mit dieser neue Tweet, das gerade rausgekommen ist, vor einer halben Stunde, noch eine Art, das zu machen.
Ja, also ihn scheint, er soll wohl in Kontakt gewesen sein mit J.D. Vance die ganze Zeit, und natürlich werden die sich abgestimmt haben, aber es hat ihn nicht davon abgehalten, währenddessen noch ein Ultimate Fighting Match sich anzugucken in Florida. Also das scheint, die Prioritäten sind da so verteilt. Ja, also man muss sagen, diese erste Runde von Verhandlungen ist gescheitert. Man ist an den beiden Knack- und Kernpunkten, die von vornherein ja schon im Raum standen, nicht weitergekommen. Das war, ehrlich gesagt, aber auch, muss ich sagen, nicht anders zu erwarten. Also ich hätte mich sehr gewundert, wenn die tatsächlich heute Morgen vor die Tür treten und sagen, pass mal auf, wir haben das iranische Atomprogramm eingetütet und alles gut und die Straße ist wieder frei und dafür bauen wir wieder ein paar Schulen auf oder irgendwie sowas. Also ich glaube, da wären vielleicht auch die Erwartungen zu hoch gewesen, weil die ja mit solchen Maximalforderungen von beiden Seiten da reingegangen sind. Also das war, glaube ich, nicht zusammenzubringen in dem Sinne. Die Frage ist nur, was passiert jetzt? Nutzen Sie diese knapp zwei Wochen noch, um nochmal weitere Runden? Es deutet sich so an, dass das jetzt nicht das letzte Wort war, dass man da nicht die Tür zugeschlagen hat, sondern es ist mehr so, glaube ich, Verhandlungsverhalten vielleicht so ein bisschen, dass man sagt, okay, I'm walking away. Ja? Also das war mein letztes Angebot, friss oder stirb. Und dann wird man nach 2 Tagen vielleicht nochmal sagen, okay, lass uns vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal den Faden aufgreifen. Man muss ja, ich versuche ja immer so ein bisschen auch das Glas halb voll zu sehen und etwas positiver zu sehen. Ich finde natürlich, ich meine, vor 5,5 Wochen, knapp 6 Wochen hat dieser Krieg begonnen. Wenn man da gedacht hätte, dass jetzt sich die beiden Seiten zusammensetzen an einen Tisch, unter Vermittlung von Pakistan, wohl auch mit Druck von China, um darüber zu reden, hätte man das wahrscheinlich erstmal nicht gedacht. Und es waren auch die ersten High-Level Verhandlungen, wenn man so will, auf dieser hohen Ebene, ja, also Vizepräsident, Parlamentspräsident, dass da diese beiden Länder miteinander überhaupt seit 1979, seit der Revolution und seit dem Sturm der amerikanischen Botschaft miteinander verhandelt haben. Und ich finde, das ist zumindest.
Naja, es gab eine Agreement, also in die Obama-Zeiten. Also das hat auch mehr als 2 Jahre gedauert. Also es war nicht das. Also die sind dann zusammengekommen für 21 Stunden und haben das rausgehammert. Das hat lang gedauert, also diese Agreement, wo die Iraner haben dann auch gesagt, dass sie würden also aufhalten, mit der eine Nuclear Bomb zu also versuchen zu bekommen. Wir wissen, dass die haben die Uranium, also sie haben das weiter enriched.
Das Uran, ja.
Uran. Also das ist, was ich finde unglaublich, ist, dass wir sind, wie du sagtest, also nach 6 Wochen, genau, wie du gesagt hast, dass wir sind, nach diesen 6 Wochen von Bombardieren, von einer Schule, das bombardiert ist, mit zahlreichen Kinder, die getötet waren. Bomber, die fliegen quer durch die Gegend, also Kraftwerke, die getroffen sind, Brücke, die getroffen sind, Instituten und Universitäten, die getroffen sind. Und alle das und die ganze Chaos, das es bringt, auch in der Welt, Wirtschaft. Und wir sind wieder danach zurückgekommen zu dem Punkt, wo wir angefangen haben, mit einer Negotiation Table. Also insofern, was hat das gebracht? Und ich würde sagen, ich habe neulich gesehen, Trump war gefragt von einem Journalist, ja, was ist der Lage, wie sieht's aus? Und er hat gesagt, also egal, wir gewinnen. Also we're winning regardless. Also und er wird das immer verkaufen. Also wie man weiß, niemand hat wirklich verstanden, warum tun wir das? Er hat nie eine Rede vor der Nation gehalten. Wir sind aufgewacht an einem Samstagmorgen und es ist losgegangen. Ohne eine große Erklärung, ohne einen Grund oder doch ein paar verschiedene Gründe, aber immer im Abwechseln. Es war wegen der Atomwaffe, es war wegen Regime Change, es war also verschiedene Geschichten, aber nie war das klar für die Amerikaner, für die Welt, also für die Allies, für Partners. Wo geht das hin und warum jetzt und was ist der Plan hier? Und das ist irgendwas, der Strategie, der Plan könnte Trump nie wirklich artikulieren, auch wenn er eine doch dann in der dritte, vierte Woche eine Rede vor der Nation gehalten hat, in diesen 19 Minuten hatten auch dann nicht ganz klar erzählt, was der Ziel von diesem Krieg ist.
Naja, so ist. Ganz würde ich sagen, stimmt es nicht ganz, denn er hat ja schon immer wieder auch erwähnt, dass die Iraner keine Atombombe bekommen, ist das Hauptziel.
Ja, aber er hat auch im Sommer gesagt, dass die haben, also er hat das obliterated, als die Amerikaner haben eine 2000 Kilo Bomber da drauf gedroppt, ja. Und hat gesagt, kein Problem, Mission accomplished, keine Gefahr mehr. Und plötzlich war das wieder eine Gefahr. Also
ja, das ist vielleicht auch der falsche Ansatz zu fragen, wer hat jetzt gewonnen oder nicht. Dass Trump immer sagen würde, ich habe gewonnen, ich war großartig. Also ich habe das, glaube ich, schon mal in einer Folge erwähnt. Das eine bisher einzige Mal, dass ich ihn direkt mit einem Mikro so wie diesem hier vor mir hatte und ihn das fragen konnte, war 2016 bei der Debate gegen Hillary Clinton, die erste in dem Wahlkampf 2016. Und danach ging er selber in den Green Room, wo normalerweise nur die Journalisten und Politiker und Spin-Doktoren sind und quasi den Journalisten erzählen, wie toll ihr jeweiliger Kandidat war. Und er hat sich selber drum gekümmert und hat es allen erzählt. Und ich habe ihm das Mikro so quasi, was waren Ihre stärksten Argumente gegen Hillary Clinton gefragt. Und ich hätte auch fragen können, wie ist denn das Wetter morgen eigentlich? Und er hätte trotzdem gesagt, ich war großartig. Also ich glaube, win or lose ist vielleicht der falsche, die falsche Brille, durch die man das betrachten muss, sondern es ist eher die Frage, was wurde erreicht? What was accomplished sozusagen? Und da muss man sagen, stehen wir, wie du sagtest, nach 6 Wochen und diesem ganzen eigentlich mehr oder weniger da, wo wir vorher waren. Und plus.
Nein, nicht wo wir vorher waren. Weil
genau, plus die Iraner.
Wir können, also muss man sagen, dass wenn man, also du willst nicht über Winners und Losers reden, aber ich würde sagen, dass Iran hat ziemlich viel gewonnen in die letzten paar Wochen, obwohl die, ne, also der Militär ist auf jeden Fall nicht so stark, wie es war. Die haben viel Drohnen, viel Raketen, Missiles benutzt schon. Das heißt, die sind ziemlich militärischerweise schwächer. Aber die haben jetzt verstanden, also diese Waffe, dass sie immer hatten, dass sie nie benutzt haben, der Straße von Hormuz. Und wie viel Macht damit, also dass die können die ganze Weltwirtschaft zum Knien bringen, sagt man das auf Deutsch?
Ja, also nicht zum Knien, aber in die Knie zwingen sozusagen. Ja.
Also und das ist irgendwas, das hatten die immer. Und die haben gerade gemerkt, aha.
Ja, es ist fast am Ende vielleicht sogar noch wirkmächtiger und mächtiger als eine Atombombe, also weil das natürlich ein Hebel ist, der und wie du sagst, natürlich ist unheimlich viel zerstört worden und militärisch. Ich glaube, Trump guckt da sehr drauf, wenn man die beiden Armeen gegeneinander stellen würde. Natürlich ist kaum eine Armee oder keine Armee dieser Welt ebenbürtig mit der Feuerkraft, die die USA da entfesseln können. Aber nicht jeder Krieg, habe ich neulich gelesen, hat einen Gewinner, aber jeder Krieg hat mindestens einen Verlierer. Und wenn man das betrachtet, würde ich sagen, dass das Regime zwar dezimiert und die Führungsriegen ausgetauscht sind und viele getötet wurden, aber letztlich noch besteht, ist quasi ein Sieg sozusagen für die iranische, für das Regime.
Ja, auf jeden Fall. Es hat auch, ne, ich glaube für Iran, dass die mussten das nur überleben. Und die haben nicht nur überlebt, diese Angriff von die USA und Israel, die zwei stärkste Militär der Welt. Aber man könnte auch sagen, also, dass die haben, es gibt immer noch viele Leute, die also hassende Regime, also wir müssen nicht vergessen, dass dieses Regime hat, wir wissen nicht genau wie viel, aber vielleicht mehr als 30.000 Demonstranten auf die Straße erschossen. Das ist nicht irgendwas, das man vergisst, und es ist nicht, dass plötzlich
Anfang des Jahres, ne, bei den
die Gegner von der Regime sind alle so, okay, jetzt sind wir hinter euch, aber es hat wahrscheinlich, wenn der das Land ist unter Attacke, es bringt also die Leute zusammen. Und das war vielleicht auch ein Geschenk an das Regime, dass es hat die Leute ein bisschen mehr geeinigt, vielleicht nicht hinter der Regime, aber auf jeden Fall also gegen, also nicht alle. Und man sieht immer noch, also ich höre das auch immer noch von manche Iraner, Amerikaner, dass die sind hinter Trump und die wollen, also die sagen, ja, sorry, es ist furchtbar zu sehen, was passiert in meinem Land, aber dieser Regime, also muss raus, muss los. Also insofern, die hoffen immer noch für der Möglichkeit, dass ein Regime-Change möglich ist. Aber was sehr, sehr, wie man sieht, also obwohl die Ayatollah getötet hat, also es gibt seinen Sohn, wir haben ihn in einer Weile nicht gesehen, aber die Iranian Islamic Guard hat auf jeden Fall der Situation immer noch ziemlich doll im Griff.
Und das ist etwas, was Trump meiner Meinung nach ziemlich unterschätzt hat, dass es eben keine In-and-Out-Operation ist jetzt, wie Venezuela. Das hat er ja auch mehrfach nochmal wiederholt bei dieser Fernsehansprache vor anderthalb Wochen, wo man die ganze Zeit dachte, ja, das war, ist ja schön für dich, dass das so ein kurzer Eingriff war, wenn man so will, und da Nicolas Maduro rausgeholt wurde. Aber it's a different animal, würde man wahrscheinlich im Englischen sagen. Ne? Also der Iran ist eben was anderes und eine andere. Man sieht eben, dass das eine sehr viel intaktere Struktur, auch eine Machtstruktur, Machtbasis ist, die sich einfach nicht aus der Luft wegbomben lässt. Und ich glaube, Trump ist es halt zeitlebens immer auch gewohnt gewesen, mit dieser massiven Drohkulisse, mit der er immer ankommt, ne, dass dann auch die Erfahrung gemacht hat wahrscheinlich, dass dann genug Leute immer wieder mal eingeknickt sind. Und dann sagt er, ich muss nur massiv genug quasi auftreten und massiver als die letzten 5-6 Wochen kann man ja kaum auftreten im Iran. Dann bewegt sich da schon was, und dass das eben nicht passiert, ist so weit, bislang zumindest, und im Gegenteil, das Regime jetzt eher entdeckt hat, dass diese Straße von Hormuz ja tatsächlich ein Hebel ist, den wir zwar immer vor der Haustür hatten und von dem auch immer die Rede war. Es ist ja nicht so, dass sie dachten, ach guck mal, wir haben ja da so einen Seeweg vor der Haustür, ja. Aber sie haben sich halt nie getraut. Und jetzt, wenn man quasi sieht, ein Regime, das ums Überleben kämpft, in dem ist dann alles mittelrecht, und jetzt sind wir in der Situation, in der wir jetzt sind. Und insofern würde ich sagen, ja, viele sind, und es ist ja auch noch sehr viel in der Schwebe. Ja, es ist ja jetzt nicht ausgemacht, dass, ich meine, einer der Gründe, glaube ich, warum der Zeitpunkt dann gewählt wurde oder Benjamin Netanyahu es auch geschafft hat, diesen Präsidenten zu überreden und zu überzeugen, jetzt diesen Angriff zu tätigen, war zum einen natürlich auch Gespräche, die es da vorher in Genf gab, die dann aber eben nicht. An der Stelle sind wir im Prinzip jetzt wieder gewesen, wo wir damals vor ein paar Wochen in Genf waren, aber da hat sich nicht viel bewegt. Und eben auch das Gefühl, dass das Regime angeknackst ist und so geschwächt wie noch nie, und dass das jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Aber es ist dann doch wahrscheinlich eine Fehlkalkulation gewesen, was dann dazu geführt hat, und das haben wir in der vergangenen Folge gar nicht aufgegriffen, weil, ich sagte ja eingangs, ne, man muss teilweise immer stündlich gucken, was ist denn jetzt schon wieder passiert. Wir hatten gerade quasi, unser Redakteur, die Redaktion hatte gerade alles konfektioniert und fertig gemacht und war quasi mit dem Finger am Knopf, um zu sagen, neue Folge hochladen. Da kam dieser Tweet mit, wir werden, eine ganze Zivilisation wird heute Nacht möglicherweise sterben. Und da hatten wir kurz noch gezuckt, ob wir das irgendwie aufgreifen sollten. Also wir wollten es eigentlich, aber es wäre dann aus produktionstechnischen Gründen schwierig geworden. Da haben wir gesagt, okay, wir haben ja im Prinzip darüber geredet, dass er sie in die Steinzeit notfalls aus seiner Sicht bomben möchte und all das. Und deswegen ist das, aber es ist halt, was ich damit, worauf ich hinaus will, ist, dass die USA da auch the moral high ground verloren haben. Also quasi eine Eskalation, eine verbale, wo du dann sämtliche ja, moralischen Ansprüche, die das Land vielleicht irgendwann mal hatte, einfach über Bord kippst.
Ja. Also wir haben in der letzten Folge, wie du sagtest, gesprochen über der Tweet oder Truth Social Post von Ostermontag, wo er der F-Bombe benutzt hat. Und ich habe erzählt, wie schockierend das war. Aber dann kam diese eine ganze Civilization stirbt heute Abend oder heute wahrscheinlich. Und das war auch dann eine, wie häufig habe ich gedacht, so, okay, er kann nicht tiefer sinken. Das ist eine andere Niveau, das ist eine andere. Und dann kommt am nächsten Tag dieser Tweet und dann ist es, der Mund hängt offen und man denkt so, nee, das ist wirklich jetzt dieses Mal. Aber es geht immer, immer tiefer, wo man denkt, das kann nicht wahr sein. Und es war nicht, also, so tief war das dieses Mal, dass es war nicht nur also demokratische Wähler, aber viel Republikaner. Also man sieht das sehr selten, aber viel Republikaner im Kongress haben das Tweet auch kritisiert. Viel von die Conservative Media, also viele Leute, also vielleicht kennt ihr die Namen Tucker Carlson, ein ehemaliger Fox News Moderator, Marjorie Taylor Greene, ein jetzt ehemaliger Abgeordneter aus Georgia, Alex Jones hat eine ganz berühmte Podcast, sehr konservativ, und alle Trump-Unterstützer, ganz begeistert, Fans, MAGA von Start to Finish. Und die Kritik, das kommt von diesen Leuten, hat mich, muss ich sagen, überraschen. Sowas habe ich bis jetzt nicht gesehen. Also, dass sie sich getraut haben, aber auch, wo ich saß da und haben ein paar, also ein Clip von Tucker Carlson oder von Megyn Kelly, auch ehemalige Fox News Moderatorin, gehört. Und ich dachte, ja, genau, Tucker. Ja, genau, ich sehe das auch genau so. Und ich dachte,
hättest du auch nicht gedacht, dass du und er einer Meinung sind, ne?
Ja.
Also, dass du seiner Meinung bist, mal eines Tages.
Ich habe das nie gedacht, aber wirklich.
Trump macht's möglich.
Ja. Also insofern, ich frage mich auch, was das auch bedeutet, ob das wirklich eine rote Linie ist. Trump hat schon 2015 gesagt, ich könnte Fifth Avenue lang laufen und jemanden schießen und keine Unterstützung verlieren. Und jetzt sehen wir, also mindestens, es gibt laut Kritik, die kommen von so lange treue Unterstützer. Und es kann sein, dass für das erste Mal wir sehen, dass, also wir sehen das nicht nur von diesen Leuten, aber du hast mich einen Tweet gezeigt, was war das, der MAGA Diehard Emperor oder irgendwas, also komische.
So hieß der Handle, ja, MAGA King Fan Hardcore. Yeah. Till death oder so.
Und er hat auch gesagt, geschrieben, wie könntest du sowas, also das war so blöd, das ist der Ende deiner Präsidentschaft. Also so starke Kritik, dass wir bis jetzt wirklich nicht gesehen haben. Also, und ich frage mich, wo es hingeht.
Dann. Zwei Aspekte. Das eine ist dieser Tweet, also dieser, ich meine letztlich Androhung von Völkermord, von Genozid. Also dass Trump von internationalem Recht, von Völkerrecht und so sowieso nicht viel hält und sich da auch nicht gebunden sieht, aber auch von nationalen Gesetzen sich nicht sehr gebunden sieht, sondern nur seinem Bauchgefühl folgt. Das ist das eine. Aber das war wirklich, ich glaube schon, für viele Amerikanerinnen und Amerikaner eine Art rote Linie. Und gleichzeitig dieser Krieg insgesamt, also ich glaube gerade auf Truth Social haben wir eine Menge Posts auch gesehen, also es ist immer nicht repräsentativ, wir können da jetzt keine Rückschlüsse auf die Basis insgesamt ziehen, aber wie du sagst, Jeff, im Prinzip, dass da überhaupt solche Risse da kommen, die dann sagen, ey, ich habe ihn zweimal gewählt oder dreimal sogar und habe jetzt wirklich bereue es und was soll denn das, ja, alles, du hast super angefangen, das erste Jahr war doch großartig und mit diesem Krieg reißt du alles ein, was du da angegangen hast bis dahin. Und insofern, ja, es war, wir haben da schon oft drüber gesprochen, ne? Dieses Raushalten eigentlich aus den Kriegen oder gerade in dieser Region durch den Irakkrieg, durch den Afghanistankrieg sind die Amerikanerinnen da ja sehr buchstäblich gebrannte Kinder. Und das wird jetzt spannend zu sehen, wie man merkt auch, wie Trump da auch drauf reagiert, auch sehr ungehalten, ne? Auch wie er Tucker Carlson und Megyn Kelly dann persönlich angreift, was das für minderbemittelte Loser das doch sein, ja, wo du denkst, naja, eigentlich als Präsident könnte das doch egal sein, was Leute über dich schreiben, aber diese...
Wenn die wirklich Loser sind, dann warum nimmst du die Zeit, irgendwas zu posten über dem? Weil du weißt ganz genau, dass die haben ein Weitreiche und Leute hören zu. Und deswegen habe ich diese Wort Desperation auch benutzt. Trump erinnert mich jetzt an eine verletzte Tiger, der weiß, dass der End ist nah. Und also diese, wie er angreift sein Gegner oder seine Kritik. Also es ist nicht nur Tucker Carlson und der rechte MAGA Faithful, es ist auch, wie er, wie gesagt, diese Posts über, you know, open the fucking street, wie er so auch total desperate ist, die Straßen zu öffnen und wie wütend er ist mit Iran, aber auch mit NATO, und mit die Partners, mit Europa und wie er, hey, ihr müsst uns helfen, hey, ihr wart nicht da für uns und wir würden nicht da sein für euch. Und diese wirklich desperate measures, also man merkt, dass er ist in der Situation, also wie du sagtest, er hat diesen Erfolg in Venezuela, rein, raus, Erfolg. Er hat eine Bombe auf der Nuclear Site also Nuclear Site, falsche Zeit.
Die Nuklearanlage.
Anlage in Iran im Sommer losgelassen und es war rein und raus. Also leichter Erfolg, weil er kann weglaufen und sagen, guck mal, was ich gemacht habe, one and done, fertig, schön, toll. Das war nochmal, we're winning, wir haben gewonnen. Ja. Aber dieses Mal ist das nicht der Fall und er merkt, wie lange es geht und die mehr, er hat das Gefühl, er hat die Kontrolle nicht und er, dann greift er an und das ist wirklich eine Art Desperation, dass man kaum von ihm sieht.
Und nochmal, auch das haben wir schon öfter mal gesagt, natürlich hat niemand ein Interesse daran, dass der Iran oder dieses Regime eine Atombombe besitzt eines Tages. Und das ist, glaube ich, das, wo er so ein bisschen nicht versteht, warum ihm die Welt da nicht dankbar für ist, dass er sich jetzt den Iran vorknüpft oder dieses Regime vielmehr. Und auch überhaupt, glaube ich, ganz oft habe ich das Gefühl, ist so ein bisschen sein Mojo, wie man sagen würde, also was ihn so antreibt, irgendwie Dankbarkeit irgendwie zu erfahren oder irgendwie. Es ist nur die Art und Weise, wie er das dann alles einreißt, weil wir jetzt da genau wieder da sind, weil in dieser Ansprache hat er auch gesagt, naja, wir haben die Satelliten auf dieser Anlage, die wir letztes Jahr so zerstört haben und sobald wir da sehen, dass da sich was bewegt, hauen wir da nochmal drauf. Aber da hätten wir uns jetzt 6 Wochen Krieg im Iran auch sparen können. Also an dem Punkt waren wir quasi vorher auch und ich glaube, ganz viel hat auch mit seiner Legacy zu tun. Oder auch die in den USA haben Präsidenten ja ganz oft was bleibt quasi, was ist meine Legacy? Gibt es in der deutschen Politik vielleicht auch, aber zumindest nicht als Begriff, glaube ich, oder? Also kein Kanzler oder so ist unbedingt darauf immer fixiert, was sein Vermächtnis vielleicht ist eines Tages. Aber in den USA ist das ein großes Thema immer und ich glaube, wie du sagst, vielleicht sieht er da manche Fälle davon schwimmen. Das wäre wieder eine Redewendung im Deutschen.
So, er auf jeden Fall hat er überlegt, er sein Legacy jetzt und ich glaube, er hat schon das länger gemacht, weil er weiß, dass er hat nur jetzt weniger als 3 Jahre. Das wäre es für ihn, obwohl er hat am Anfang gesagt, naja, vielleicht auch ein drittes Mal. Wer weiß, also ist es ihm nicht klar, dass er wird das nicht versuchen. Also vor ein Jahr habe ich gedacht, es würde mich nicht überraschen.
Aber jetzt bist du sicher, dass er 28...
Ich glaube, dass er wird dieses Jahr 80. Er sieht immer noch, also wir haben letztes Jahr viel über Bidens Alter gesprochen, also es ist eine 24-Stunden-Job und man sieht mehr und mehr, wie er sieht aus, wie er schläft ein bei einem Kabinett-Meeting oder wenn er, also er hat immer geredet in einer Art, wo man denkt, so, ist er okay? Aber man hat das Gefühl, dass das passiert oftmals jetzt. Also never say never, also wer weiß. Aber ich glaube, dass das wird nicht passieren. Und dann denkt man an sein Legacy auch, weil wir wissen nicht, wir haben eine Zwischenwahl im November dieses Jahr. Also jeder Abgeordnete im Haus wird wiedergewählt und ein Drittel vom Senat. Und der Mehrheit in beide sind jetzt sehr knapp. Es sieht aus, besonders nach diesem Iran-Krieg mit Spritpreise mehr als $1 höher und mit der Preis an Lebensmitteln Wahrscheinlich wegen die, wie heißt nochmal, Fertilizer? Dünger. Dieser Preis, das steigt und das also kommt immer noch. Also viel Wirtschaftler, Wissenschaftler sagen, dass you ain't seen nothing yet. Also das ist nur der Anfang. Und für viele Amerikaner, die brauchen ihre Autos zum Arbeit, überall hinzufahren. $1 pro gallon. Ich weiß, das ist immer noch teurer hier in Europa. Aber für viele, das ist wirklich, besonders für Amerikaner, die leben Paycheck to Paycheck. Also die haben kein Geld am Ende des Monats. Das ist irgendwas, das wirklich wehtut und das die nicht leisten kann. Also, und wie wir wissen, also wenn man redet über American Elections, it's the economy stupid. Es kommt dann immer wieder zurück zu der Wirtschaft. Und das ist irgendwas, dass man, dass Trump, obwohl er oft, du hast gesagt, so wie er irgendwas erzählt, ja, ich bin super, alles gut. Und er hat, glaube ich, einmal gesagt, oder ein von seinen Assistenten hat berichtet, es ist egal, ob das eine Lüge ist, du wiederholst das ein paar Mal und dann alle glauben das. Und das hat er, haben wir über die Jahre gesehen, es ist auf jeden Fall eine Strategie, dass er häufig benutzt. Aber wenn man kein Geld mehr hat im Portemonnaie oder in der Konto am Ende des Monats, dann du kannst sagen, was du willst. Aber der Wahrheit ist, du hast nicht genug Geld zu bezahlen, dein Miete oder dein Lebensmittel. Also insofern, Leute sind auch, noch ein Grund, warum Leute sind ein bisschen so, stimmt nicht. Und früher haben viele Anhänger gesagt, ach, ist nur Trump, oh, er redet nur so. Aber jetzt trifft man persönlich. Und das ist irgendwas, wo man nicht jetzt sagt, ach, na ja. Also, weil es wehtut. Und ich glaube, er weiß das und er hat auch Angst. Und deswegen, ich glaube auch, diese Desperation, der Straße von Hormuz zu öffnen und der Öl wieder fließen zu lassen und die Preise runterzubringen, weil der Zeit läuft und der Wahl ist im November. Und wenn, es sieht ziemlich sicher aus, also wir haben noch ein halbes Jahr bevor der Wahl, aber dass die Demokraten die haben gute Chancen, der Mehrheit zu gewinnen im Haus, vielleicht auch im Senat. Aber die brauchen nur die Mehrheit in eine oder der andere, weil jetzt haben die Republikaner die Mehrheit in beide. Und wenn das so ist, dann ist es für Trump, also wir haben gesehen, in das erste Jahr hat nicht so häufig, er ist nicht durch Kongress sehr häufig gegangen. Er hat viel
er von regiert seine eigentlich ohne den Kongress. Also es ist fast egal, ob er die Mehrheit hatte im Kammer oder nicht.
Genau. Das war, also er hat nur diese, er nennt das, ich hasse das auszusagen, the one big beautiful bill. Ich hasse, dass er das genannt hat, weil dann muss man das sagen. Und ich hasse das. Anyway, er hat mehr oder weniger ein Gesetz durch Kongress geschafft. Alles andere hat er mit seinem Stift als Executive Order. Also insofern, er hat, wie er mehrmals gezeigt hat, nicht so viel Respekt vor Kongress. Die nerven nur, also sie sind zu langsam. Aber mit einer Mehrheit von Demokraten im Haus oder vielleicht in beide, dann könnte das ein bisschen heikler für ihn werden. Die könnten Investigationen anfangen durch den Kongress, wo die schauen rein zum Beispiel in das Geschäft von seiner Familie. Also wie die profitieren von alles, was gerade passiert ist. Ob das ihre Bitcoin-Crypto-Business ist oder ob die vielleicht investiert haben in Sicherheitsfirmen kurz vor der Anfang der Iran-Krieg, Insider-Trading. Also es gibt Jared Kushner, seine Schwiegersohn, hat auch Investments genommen von den Saudis. Also es gibt viel, wo man kratzt der Kopf und sagt, ja, woher kommt dieses Geld? Wo haben die, ja, also es gibt viel, wo man tiefer reinschauen könnte. Und auch das Wort Impeachment. Wir wissen, dass es ist schon zweimal in seiner ersten Amtszeit passiert. Leute reden jetzt von irgendwas, das heißt das 25. Amendment, wo manche sagen, Trump ist nicht mehr fit genug und die Kongress soll das auch sagen und soll der Vize, der Acting President machen. Das braucht auch zwei Drittel in beide Häuser, deswegen, das wird nicht passieren. Aber Leute reden davon und das heißt, er wird sowieso nach der Zwischenwahl ein lame duck, wie man sagt. Also er wird, alle wissen, dass er nur noch 2 Jahre hat, aber Trump ist jemand, der auch als lame duck könnte viel Einfluss haben auf seine Partei, wie wir gesehen haben, auch wenn er nicht im Amt war, hat er viel Einfluss auf die Republikanische Partei. Insofern, er hat viel zu verlieren, wenn er der Mehrheit verliert. Und deswegen glaube ich auch, wenn wir reden über Legacy, wir würden seine Aufmerksamkeit in die nächsten paar Monate sehen. Es wird wirklich, er wird fixiert sein auf diese Wahl im November. Und wir haben schon in, ich glaube, zwei Folgen, vergangener Folge gesprochen über irgendwas, das heißt The Save Act. Das ist im Kongress und er droht den Republikaner, das zu verabschieden im Kongress, dieses Gesetz. Es würde bedeuten, dass Amerikaner brauchen einen Fotoausweis zu benutzen, wenn die wählen gehen. Ich weiß, hier in Deutschland, das ist total normal. Es gibt einen Nationalausweis, das haben wir nicht. Die meisten Amerikaner dann benutzen einen.
Es kommt bald. Also ja. Es ist auf dem Weg. Also auch in den USA hat man erkannt, dass es vielleicht keine so doofe Idee ist.
Ja, aber es gibt keine genaue Timeline dafür. Und so deswegen ein Gesetz zu verabschieden, bevor alle so einen Ausweis haben, würde bedeuten, dass wahrscheinlich mehr als 20 Millionen Amerikaner könnten nicht wählen, zum Beispiel die haben ihre Namen geändert nach einer Ehe, also wegen einer Ehe und dann haben die dann einen unterschiedlichen Namen auf ihre Geburtsurkunde zum Beispiel und auf ihr Ausweis, das würde problematisch dann sein, also es würde auch länger dauern, bevor alle die richtigen Dokumente, ich weiß, dass Deutsche haben alle zu Hause oder vielleicht ist es nur bei uns, Ordner. So viele.
Ist nicht nur bei uns.
Jeff. So viele Ordner. Und ich finde das auch, ich profitiere auch davon.
Wollte ich gerade sagen.
Weil du bist. Weil du bist sehr gut organisiert. Und ich sage nicht, dass Amerikaner sind nicht organisiert, aber vielleicht ist nur diese Amerikanerin ist nicht so gut organisiert. Aber gut, ich kenne viele Leute, die wissen nicht, wo ihre Geburtsurkunde ist. Und die müssen dann erstmal das bestellen oder müssen dafür bezahlen. Also das alles nimmt Zeit. Und deswegen, also ich als Wahlbeobachterin, ich habe auch Wahl beobachtet in quer durch Zentralasien, Balkans und die haben alle ein Fotoausweis. Insofern, warum sollen Amerikaner das nicht auch machen? Aber die müssen das dann machen in einer Art, wo alle haben die Zeit und die Möglichkeit, das zu machen. Also ja. Insofern, aber wie gesagt.
Aber dieses Gesetz ist halt geknüpft eben auch an den Haushalt, deswegen versucht er da Druck zu machen, das Haushaltsgesetz und das irgendwie dann durchzukriegen, um das zu ändern. Aber die Midterms, ja, das wird jetzt in den kommenden Wochen, Monaten immer mehr eben ein Thema, in welche Richtung es geht.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Also man sieht schon, er macht nicht nur will die Save-Gesetz verabschieden, aber hat schon zum Beispiel, habt ihr vielleicht gesehen, also war schon vor ein paar Monaten, in Texas zum Beispiel hat der Gouverneur da, Gouverneur Abbott, ein bisschen geschubst in die Richtung von, also neuer, es gibt ein Wort, das heißt Gerrymandering, das ist wie man die Wahlkreis malt. Und wenn man die in eine besondere Art macht, dann es kann sein, dass es gibt keine Chance für jemand von einer Partei zu gewinnen. Also und das haben die in Texas gemacht, sodass es würde noch 5 neue republikanische Abgeordnete gewählt sein. In
Kalifornien wahrscheinlich quasi sein. Das gegengehalten hat und das selber nochmal
genau, das zu balancieren. Genau. Wir sehen das auch jetzt in Florida.
Hat, ja.
Trump könnte das auch machen mit anderen Bundesstaaten und diese Versuch auch diese Gerrymandering zu machen, sodass es ziemlich unmöglich wäre für Demokraten da zu gewinnen. Er hat auch die Save Act würde auch nicht erlauben Mail-in Voting und das ist auch irgendwas, das er selber benutzt, dass ich als
Briefwahl,
dass ich als Amerikanerin im Ausland dann nicht benutzen könnte, dann würde ich auch nicht wählen können. Also es gibt mehrere, es gibt auch, also er hat schon von Beobachter gesprochen und ich meine nicht von der OSZE oder internationale Beobachter, aber von Leute von innen, also parteiische Wahlbeobachter. Also es könnte auch sein, dass er benutzt ICE, das ist die Einwanderungsagenten, die alle vielleicht gesehen haben auf die Straße von Minneapolis im Januar, dass er diese Leute, die haben auch Waffen immer dabei, also als Sicherheit benutzt. So, und dann Leute, es kann sein, dass sie würden eingeschüchtert, dass sie Angst haben, dann wählen zu gehen. Also es gibt mehrere Art und Weise. Aber wie gesagt, als der mehr desperate er ist, die mehr er würde auf jeden Fall auf der Wahl im November, er würde versuchen, das zu disrupting, zu halten.
Zu unterbrechen, zu stören. Also du machst dir zumindest große Sorgen, was das betrifft.
Ich mache große Sorgen. Er hat schon angefangen zu reden über Wahlbetrug, schon jetzt. Also und das allein, also unter seine Unterstützung. Es gibt viele Leute, die denken, dass es gibt viel Wahlbetrug. Also es gibt keinen Beweis. Also es ist schon mehrmals passiert nach der 2020 Wahl, dass mehrere Fälle sind vor ein Gericht gegangen, nicht eins. Ein Richter hat gesagt, ja stimmt, also sie waren alle diese Fälle rausgeworfen. Also, aber das bleibt im Kopf. Leute glauben das, wie gesagt, er wiederholt das, Leute glauben das. Also insofern diese Mistrust,
es ist unterwandert das Vertrauen in die Institutionen.
Genau.
Und das ist das Hauptproblem natürlich. Ne? In dem Moment, wo Vertrauen in Institutionen, in Prozesse demokratische entzogen ist, kann ich dir sagen, naja, weiß ich's, glaube ich's. Und das ist natürlich dann immer, da sind wir dann schnell bei Hannah Arendt, die dann eben gesagt hat, in dem Moment, wo keiner gar nichts mehr glaubt, kannst du mit einer Gesellschaft machen, was du willst. Und das ist das Risiko. Das besteht, das aber auch da nochmal nicht so kommen muss. Also ich habe dann immerhin noch 250-jähriges Jubiläum dieses Jahr einer Demokratie, die so viele Krisen überstanden hat. Denke ich, klar, einen solchen Druck hat es wohl lange nicht mehr gegeben. Und deswegen glaube ich auch, dass dieser Iran-Krieg jetzt irgendwie so hingebogen werden muss, das hat, glaube ich, auch das Weiße Haus langsam verstanden, wenn man auf die Midterms guckt, dass da jetzt demnächst, deswegen ist dieses Fenster von noch 2 Wochen, es kann auch sein, dass der Krieg morgen wieder losgeht, ne? Aber dass es doch irgendwie nochmal genutzt werden wird, um da nochmal den Bogen zurückzuspannen, um da irgendwie voranzukommen, dass man zumindest nicht nur sagt, wir haben gewonnen, sondern auch irgendwie was vorweisen kann, dass die eigene Basis dann vielleicht nicht da quasi eher nicht noch mehr desperate wird, wenn man so sieht. Aber ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum Trump, um wieder beim Stichwort Legacy zu sein, auch so versucht, allein der Hauptstadt Washington D.C. so seinen Stempel aufzudrücken, also den sichtbaren. Ich war gerade 2 Wochen in den USA auf Drehreise und wir waren auch in Washington und wir konnten gar nicht ran ans Weiße Haus, weil es von Bauzäunen so umgeben war. Also man konnte wirklich nur von der Mall aus, vom Washington Memorial, konnte man quasi die Südseite sehen. Am Lafayette Park im Norden kommt man gar nicht so ran, weil überall Bauzäune waren und die Riesenkräne, die diesen Ballsaal da jetzt bauen. Und das ist natürlich ein buchstäblich in Stein gemeißelter Fußabdruck, wenn man so will, von Donald Trump, wenn es wirklich weiter so kommt. Es wird gerichtlich, geht es hin und her. Jetzt hat ein Richter gerade wieder gesagt, okay, jetzt baut er erst immer weiter, weil er natürlich erstmal einen riesen Bunker unten drunter kommt. Ja. Und der Aushub dieses riesigen Bunkers, und wir reden hier von im Prinzip einem Fußballfeld fast von der Größe, ja, der riesige Aushub, den hat er einfach in einem öffentlichen Golfplatz, wo wir nämlich gedreht haben, und dann sind wir plötzlich an einem riesigen Erdhügel vorbeigekommen und gesagt, was ist das denn? Und dann sagt, naja, das haben sie uns hier eines Tages zwischen Bahn 14 und 16 einfach hingeworfen. es war wirklich krass zu sehen, dieser riesige, also dieses das Kennedy Center umbenennen in Trump und Kennedy Center, dieser Triumphbogen, der jetzt...
Der Arc, nicht der Triumph, aber Arc de Trump.
Ja. Ja, ich glaube, also er baut, glaube ich, auch so ein bisschen drauf, dass wenn es mal steht und buchstäblich Tatsachen geschaffen sind, dass dann in ein paar Jahren dann sich keiner mehr drüber aufregt und er sagt dann, 150 Jahre lang haben Präsidenten, wollten sie einen großen, tollen Ballsaal, der repräsentativ ist, jetzt baue ich einen. Auch da wieder, wieso dankt mir das keiner, ja, so ungefähr. Dann könnte man sagen, naja, vielleicht gibt es ja Gründe, warum 150 Jahre lang Präsidenten das nicht so gemacht haben wie du. Insofern, aber das ist wirklich auch sichtbar in der Hauptstadt, also dass man da überall jetzt, also dieser Triumphbogen, ich weiß gar nicht wie, der wird so überproportional, wenn der wirklich kommt und ja. Größer als das Lincoln Memorial und da wird es immer schwieriger zu sagen, naja, die USA oder zumindest dieser Präsident will gar nicht so richtig ins Autoritäre sein Land abrutschen lassen, weil das hat alle Hallmarks, wie man im Englischen sagen würde.
Ja, das ist es fast, dass man sieht auf jeden Fall in In andere Länder, also nicht, dass wir nicht Monumente, wie du gesagt hast, Lincoln und Jefferson, und aber also ein Sitting President, also jemand, der im Amt ist, er wird auch
jetzt kommt erstmal seine Unterschrift auf den Dollar, auf die Dollarbills,
genau,
ja.
Genau.
Also, und nicht mehr der Finanzminister, wie seit 200 Jahren üblich.
Der Flughafen in Palm Beach wird umbenannt.
Ist schon umbenannt worden?
Ja, Donald Trump International Airport. Also kann man da reinfliegen. Also
man kann buchstäblich auf Trump dann fliegen.
Also insofern, ja, wir lachen alle, aber weil das so lächerlich ist, aber es ist... ja, also auf jeden Fall hat er Augen auf sein Legacy, und es ist auch, dass die Midterms sind oft, also dann fängt der neue Kongress an im Januar 2027, aber es ist dann Anfang 27 die Zeit, wo man fängt an zu denken an 28, und Kandidaten oder Leute, die interessiert sind, fangen an mit ein bisschen halten Rede, zum Beispiel in Iowa, also das ist, wo immer der Campaign angefangen hat, bis neulich, oder haben Dinners mit Donors, also versuchen Geld zu sammeln, zu sehen, wo der Interesse ist, ob es gibt genug Interesse, in other words Geld, also das tatsächlich zu machen, und insofern, das ist die fast unoffiziell Anfang der Wahlkampfzeit für 28.
Ja, was uns zum Abschluss, und ich gucke gerade auf die Uhr, meine Güte, die ist echt gerast.
Haben wir lange gesprochen. Also,
ja, genau, wir wollen nämlich so zumindest ein paar Fragen noch zulassen, aber wenn ihr Zeit habt, wir haben noch ein bisschen. Aber um das abzurunden, natürlich ist die Frage dann, okay, was kommt denn 2028, haben wir jetzt angerissen, wo ist denn dann bei den Demokraten dann das Feld, das sich dann positioniert, und ich glaube tatsächlich, dass wir jetzt im Januar, Februar eben erst anfangen werden zu sehen, wer wirklich sich aus dem Windschatten traut. Also da kursieren natürlich Namen, und wir haben, ne, also ihr habt wahrscheinlich Gavin Newsom, den Gouverneur von Kalifornien, schon oft gehört, wobei wir den beide ausschließen, ja. weil Kalifornien halt, das ist so ein bisschen das Problem.
In dieses, also meine Meinung.
Für eine breite Wählerschaft,
ja,
sozusagen.
Ja, also es ist wirklich, ein Gouverneur aus Kalifornien ist wahrscheinlich, also die Demokraten würden vielleicht schlau, einen sehr Centrist-Kandidat auszusuchen. Der könnte ein paar von diese disgruntled, unglücklich Magerwähler.
Mein Tipp wäre ja übrigens, um da den Bogen wieder zu Anfang zurückzufinden, Space, Mark Kelly.
Oh, Mark Kelly, ja.
Ehemaliger,
ja.
Astronaut.
Ja, okay, ja, er könnte ein bisschen. Ja, sein Name auf jeden Fall ist auf die Liste. Es gibt auch Leute wie Pete Buttigieg. Er war ehemaliger Bürgermeister von South Bend, Indiana, und in der Biden-Kabinett. Er war die Transportminister. Er ist immer noch aktiv. Man sieht ihn hier und da. Er ist immer noch ziemlich jung, könnte vielleicht noch ein paar Jahre warten. Wer weiß, er ist auch schwul. Und wie gesagt, ne, wir hatten letztes Mal also diese Diskussion, ob diese so christliche Wähler in Amerika, ob die eine schwule Kandidat wählen würde. Also alle sagen, hey, lass uns einfach das sehr, sehr safe playen und finde jemanden, der wirklich niemand hat irgendwelche Probleme mit ihm. Und deswegen kommen Namen wie Andy Beshear, also Gouverneur von Kentucky. Es gibt auch Amy Klobuchar, Senator von Minnesota, die jetzt eigentlich Kandidat ist für Gouverneur in Minnesota. Es gibt ein paar Namen, die wir kennen schon. Aber es kann auch sein, dass wir würden einen neuen Namen hören. Dass jemand kommt, die wir noch nicht so viel davon gehört haben. Ich finde, es ist immer noch zu früh zu sagen, es ist immer noch anyone's race. Es ist wirklich schwer zu sagen, weil ich finde, wir sind ständig gefragt. Also nicht nur wegen Demokraten, aber auch wegen Republikaner, ob das auf jeden Fall Vance sein wird. Normalerweise als der Vizepräsident ist das ist sein Recht. Er ist der
Kronprinz.
Dankeschön.
Hängt vielleicht ein bisschen davon ab, wie er jetzt möglicherweise weitere Verhandlungen mit dem Iran handelt.
Ja, also Trump hat ihm schon ein bisschen unter den Bus geworfen, als er gesagt hat, aber man sagt das jetzt auf Deutsch, oder? Ja, oder?
Vor den Bus geworfen.
Vor dem Bus, nicht unter dem Bus, okay.
Also, ja, ich bleib dabei, die eigentliche Übersetzung wäre in den Rücken gefallen.
Also,
Oder gestochen, aber, Dolchstoß.
Ja. Aber Trump hat schon gesagt, wegen der Negotiations, die gerade passiert sind in Pakistan, so, wenn es gut läuft, wenn wir machen einen Deal, dann ich war's. Aber wenn nicht, dann JD war schuld. Also insofern ist es sicher, dass Mike Pence würde auch ein paar Tipps für Vance haben. Also ob Vance auch die Charisma, die hat, also die MAGA Basis mitzunehmen. Also das ist wirklich, Trump ist ein hard act to follow. Also
er ist auf jeden Fall charismatisch, ja. Also, und das ist eine Show auch, das darf man auch nicht vergessen. Also das macht er schon auch sehr gut. Also der ist auch was so.
Und Vance ist ein bisschen awkward. Er hat nicht auf keinen Fall diese Charisma. Er kann, also man sieht in ein paar Videos, wo er versucht mit Wähler zu reden, es ist, also man guckt das an und denkt immer so. Oh Gott, das ist peinlich zu gucken. Aber in diesem Sinne, also Rubio, der Außenminister, also manche nennen ihn der Erwachsene im Zimmer. Er ist jemand, der hat Erfahrung im Kongress, war auch in 2016 ein Kandidat. Trump hat ihn immer Little Marco genannt. Aber Gott, diese Namen, die bleiben im Kopf, wirklich. Also, dass ich das erinnern, sagt was. Also,
er ist ein guter, also Marketing.
Ein Master Marketer, wirklich.
Trump und diese Labels, die er einem verpasst, das ist schon.
Aber Rubio könnte sein, aber wer weiß, vielleicht auch jemand, es gibt viele Republikaner, die sind fertig mit MAGA, die wollen was anderes sehen, die wollen zurückgehen zu einer anderen Zeit oder will ein bisschen mehr Balance. Und dann kommen die Namen wie Nikki Haley, also wir haben nicht viel von Nikki Haley gehört in der letzten Zeit, aber sie war jemand, die ich weiß, dass meine republikanischen Freunde, die waren mehr socially liberal but fiscally conservative zum Beispiel, die waren Fans von Haley. Ich weiß nicht, ob Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida, würden einen zweiten Versuch machen. Aber es gibt auf jeden Fall andere Republikaner, die würden ihren Hut im Ring werfen. Das ist das Gleiche, Hut im Ring.
Wir werfen auch den Hut in den Ring in Deutschland. Ja. Und damit werfen wir jetzt nicht den Hut in den Ring, sondern das Mikrofon in den Raum sozusagen und würden noch ein paar Fragen von euch. Wenn ihr sagt, das würde mich nochmal interessieren, dann jetzt bitte nur zu entgegennehmen. Da vorne ist gleich eine, da kommt ein Mikro, damit wir es auch aufzeichnen kommen, gleich hier von den Kollegen vom SWR. Vielen Dank an der Stelle nochmal hier, dass wir hier zu Gast sein dürfen. Bitte sehr.
Genau, Donald Trump hat ja, sagen wir mal, gebeten, dass die Europäer ihm helfen im Iran. Jetzt gibt es vermutlich keinen einzigen Politiker in Europa, der seiner Wählerschaft erklären kann, warum wir da jetzt rübergehen sollen und Donald Trump sein eigenes Schlamassel retten sollen. Allerdings muss man auch auf der anderen Seite sagen, sind wir in Europa komplett abhängig von den Amerikanern, was unsere Verteidigung angeht. Zu 100%, egal wo wir hingucken. In der Ukraine sind wir komplett abhängig von den Amerikanern und von den Waffenlieferungen, die aus Amerika kommen. Können wir es uns leisten, Donald Trump im Iran auf die Schnauze fallen zu lassen, ohne ihn zumindest optisch mit ein paar Sachen zu unterstützen?
Eine sehr gute, berechtigte Frage und ich glaube, den Eiertanz, den Mark Rutte seit Monaten ja veranstaltet und auch vergangene Woche wieder in Washington versucht hat, das irgendwie zusammenzuhalten, ist Ergebnis genau dieser Situation, in der sich die Europäer befinden. Wir haben gesehen, dass es funktioniert, wenn man Trump auch mit Härte, sag ich mal, begegnet. Die Chinesen haben ganz knallhart mit den seltenen Erden einen Hebel gefunden. Die Iraner haben jetzt ganz knallhart mit der Straße von Hormus einen Hebel gefunden. Wir hätten auch, vor allem wirtschaftliche, das ist da, wo man es auch schwer übertünchen kann und wo man auch schwer das leugnen kann. Also wir hätten auch in Europa eine Menge wirtschaftliche Hebel, die den Amerikanern und dieser Regierung auch wehtun würden und wo man sagen würde, okay, wir geben da jetzt auch klein bei. Und das wagt Europa oder die EU und die transatlantischen Partner wagen es bislang nicht in dem Maße, weil es eben genauso ist. Wir haben den Nuklearschutzschirm der Amerikaner hier und die Unterstützung gegen die russische Offensive in der Ukraine ist nach wie vor notwendig und ich glaube, daher ist das so ein bisschen schwierig. Letztlich ist das Problem, es ist fast egal, ob wir jetzt Trump hinterherlaufen die ganze Zeit und versuchen, da ihn bei der Stange zu halten oder nicht, weil er heute so, morgen so. Und das ist das Problem. Ich glaube, wir können es uns nicht leisten, auf ganz vielen Ebenen geheimdienstlich, militärisch, Aber wir sind ja auch auf so vielen anderen Ebenen verbunden, akademisch, privat auch. Ja? Also wir sind ja nicht das einzige transatlantische Paar hier. Eine Frage von einem Hörer war übrigens, welche Sprache wir zu Hause sprechen. Und es ist meistens Englisch.
Englisch. Also ja. Ich habe Deutsch erst gelernt. 5 Jahre, habe angefangen, Deutsch zu lernen, 5 Jahre, nachdem wir uns kennengelernt haben. Insofern irgendwie, das ist unser Fallback.
Ja, ja. Aber es ist nicht schlecht, ihr Deutsch, ne? Also...
Ja, dankeschön.
Nein, aber um nochmal ernsthaft darauf, auf die Frage einzugehen, das ist, glaube ich, in der Tat das Problem. Und deswegen befinden wir uns auch in dieser... Deswegen muss Europa, glaube ich, so schnell wie möglich, so unabhängig wie möglich, sowohl was Energie betrifft, ja, damit uns jetzt... Denn es ist tatsächlich zwar nicht unser Krieg, wie es hier dann immer so schön heißt, einerseits, aber andererseits... betrifft er uns, wie wir ja alle beim Tanken allein und überhaupt jetzt gerade sehen, enorm. Und deswegen ist es, glaube ich, auch fast ein bisschen kurzsichtig, wenn die Bundesregierung sagen würde, wir melden uns da wieder, wenn da alles aufgeräumt ist, obwohl das so ein bisschen auch die Signale sind. Ne? Wenn es erst eine Abstimmung gibt und einen Friedensvertrag und die eine Resolution durch ist und der Bundestag und all das, was dann kommen wir dazu. Aber ja, das ist... Ich glaube, so ganz raus und schmalen Fuß können wir uns da nicht machen, auch wenn wir diesen Krieg natürlich so nicht wollten.
Ich glaube auch leider. Aber es ist so schwer, finde ich, jetzt, wenn man diese NSS, die nationale Sicherheitsstrategie, ist rausgekommen und man hat da in Schwarz-Weiß gemerkt, dass Trump und sein Kabinett sehen der transatlantische Beziehung ganz, ganz anders. Und ich finde auch, wenn J.D. Vance fliegt nach Ungarn, also Orban zu unterstützen und die EU zu kritisieren, wir sind in eine ganz, ganz andere Situation. Ich schon letztes Jahr bei der Münchner Sicherheitskonferenz, als Vance da war, eine Woche vor der Wahl in Deutschland, also zu kritisieren, Deutschland für Zensur. Aber und ehrlich gesagt, dieses Jahr bei der Münchner Sicherheitskonferenz war das, alle waren erleichtert, weil Rubio einen anderen Ton getroffen hat. Aber der Inhalt war genau das Gleiche oder schlimmer, also wenn man wirklich zugehört hat. Also wir, andererseits, also wir haben schon einen Trump-Amtszeit überlebt in Europa. Und viele Leute haben gesprochen über Ende der transatlantischen Beziehung. Und dann kam Biden und alle waren so erleichtert. Und America's back. Und jetzt sind wir in der zweiten Trump-Amtszeit. Und das ist, und wir reden von, ja, wir müssen unabhängig werden. Wir. Also ich sage immer, Ingo fragt immer, welche wir meinst du? Weil ich sage manchmal wir für EU und ich sage auch manchmal wir für Amerika. Also jetzt EU muss auf jeden Fall also mehr unabhängig werden. Aber ich in diesem Sinne bin auch mehr hoffnungsvoll, dass und ich glaube auch, dass wir haben so viel, das uns verbindet, dass dass diese Beziehung, dass es wird, obwohl wir sind in einer sehr schwierigen Phase, dass wir würden durchkommen. Und egal, wer gewinnt in 28, klar, es ist, es hängt an der Person. Also nicht nur der Partei, aber der Person wahrscheinlich ab. Aber ich glaube auch, vielleicht besonders durch den Iran-Krieg, vielleicht wie Trump geschrieben hat, auch Truth Social, also hilf uns, naja, wir brauchen euch nicht, also wir können das allein, wir brauchen eure Hilfe nicht. Also doch, aber die merken, vielleicht haben die USA mindestens, vielleicht Trump nicht, aber hat was gemerkt. Ne? Also Partner sind, das ist eine Beziehung, nicht eine Einbahnstraße. Und wenn man nicht mit dem reden wie sagt man, so talks down to, also kritisiert die, also involviert sich in ihre Wahlprozess und so weiter, dann das schadet der Partnerschaft. Und denn, wenn man wirklich diese Partners braucht, also vielleicht sind sie nicht so begeistert zu helfen, was ich finde völlig normal. Insofern, vielleicht, obwohl Trump diese Lesson hat nicht gelernt, vielleicht haben andere das gemerkt und hat dann die Partnerschaft mit frischen Augen gesehen.
Gibt es hier noch weitere Fragen? Da vorne.
Hallo. Ich habe eine Frage mit Blick auf die Midterms, weil du auch gesagt hast, du hast den Eindruck, dass Trump jetzt auch desperate ist und schon aggressiv, sehr aggressiv wird. Was glaubt ihr denn, inwieweit die Epstein-Files ihm noch innenpolitisch gefährlich werden können mit Blick auf die Midterms und die Akzeptanz bei seiner Wählerschaft? Ich glaube, ich habe heute oder gestern in der Süddeutschen was gelesen über die, war der Selbstmord überhaupt ein Selbstmord? Also da passiert ja noch viel an Aufarbeitung. Oder ist das eurer Einschätzung nach etwas, was immer mal wieder hochploppt, aber im Wesentlichen durch ist und versandet? Und auch mit Blick natürlich auf Melanias ungefragtes Geständnis.
Also wenn von den Zielen Donald Trumps mit diesem Iran-Krieg ein Ziel gewesen sein sollte, von den Epstein-Files abzulenken, dann war ihm das 5-6 Wochen lang extrem gut gelungen. Denn da hat niemand mehr drüber geredet. Bis dann plötzlich seine Ehefrau vor die Mikrofone ungefragt und stand ja nicht im Fokus, was hat eigentlich Melania damit zu tun, trat und das Ganze wieder hochgeholt hat. Und jetzt die alle fragen, war das ein preemptive Strike, um an diesem Militärbegriff zu bleiben, also quasi um vor die Welle zu kommen, ja, um quasi was auch immer jetzt in den nächsten Tagen vielleicht rauskommt, dass sie sagte, ich habe immer gesagt, ich hatte damit nichts zu tun. Oder was hat es damit auf sich?
Ein Freund von mir hat gesagt, der Rechtsanwalt ist, dass wenn man also in der Öffentlichkeit erzählt, dass die nicht schuldig sind, die sind wahrscheinlich schuldig.
Na ja, gut, also juristisch ist das, wollen wir das jetzt so nicht stehen lassen, aber in der Tat, also ungefragt zu sagen, man habe nichts damit zu tun, obwohl keiner wirklich gefragt hatte, stellt Fragen oder wirft Fragen auf, so gesehen.
Also ich glaube, das ist doch, jemand hat was gesagt, es ist rausgekommen, dass eine Freundin von ihr, die auch Model war in New York, in die gleiche Zeit, die aus Brasilien kommt, gerade war abgeschoben, die haben gesagt, von ICE, weil die haben gesagt, ihr Visa ist abgelaufen. Und jetzt postet diese Frau und Freundin von Melania, ich werde der Wahrheit erzählen, also du hast mir nicht geholfen und jetzt würde ich dich nicht umbringen, das ist töten. Also
ich werde dich mit mir runterziehen, ja, sozusagen.
Nicht umbringen. Ja. Deswegen hat sie diese Statement gemacht in der Öffentlichkeit. Obwohl alle waren, also ich habe das dann zum ersten Mal gehört nach der Statement. Wie gesagt, also sie hat dann.
Ich glaube, Epstein ist mittlerweile, es gab so einen Kampfbegriff für die Republikaner, dein Vater hat den auch immer ständig wieder gebracht, wenn es um Hillary Clinton geht, da wurde immer Benghazi gesagt. Also nur dieses eine Wort, ja, das war dieser furchtbare Angriff auf das US-Konsulat im libyschen Benghazi, wo der Botschafter, der da gerade da war, ums Leben gekommen ist und noch zwei, drei andere, glaube ich. Und dass das unter Hillary Clintons Außenministerschaft passieren konnte, wurde ihr als Schwäche immer ausgelegt. Man musste, das war wie so ein Triggerwort. Man musste quasi nur noch.
Oder but her E-Mails.
Ja, genau, ihre also. E-Mails und Benghazi. Und schon wussten alle Bescheid. Und mittlerweile ist Epstein sowas für Trump geworden. Also man muss nur quasi Epstein sagen und schon gehen verschiedene Filme los. Das ist eine wirklich, in Anführungsstrichen, jetzt faszinierende Causa in vielerlei Hinsicht, weil es hat ja alle Machenschaften von einer Soap bis zu einem mörderischen Krimi und wieder, es passt auch in sämtliche verschwörungstheoretischen Erzählungen von mächtigen Männern, die dann eben weltweit im Hintergrund vernetzt sind. Das ist schon irre, welche Kreise das ja gezogen hat, ne? Von Norwegens Kronprinzessin Und deswegen stehen wir da manchmal auch davor und sagen, wollen wir das mal richtig vertiefen? Und dann sagen wir aber auch, ja, aber wir stehen da auch so ein bisschen ratlos davor, was das irgendwie mit sich bringt. Ich glaube, dass das ist das, was ich dazu sagen kann, ist zumindest etwas ist, was viele in der MAGA-Basis, wir haben ja vorhin gesagt, dass der Iran-Krieg jetzt der Strohhalm sein, der dem Kamel den Rücken brechen könnte, wie man im Englischen schön sagt. Ja, also wir würden sagen, der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Aber vielleicht war es eben auch Epstein oder zumindest ist der Boden, dass da viele gesagt haben, Moment mal, das ist wirklich etwas, was sehr, sehr gerade in der religiösen, christlichen Rechten sehr viel Widerhall gefunden hat und nach wie vor findet. Insofern würde ich nicht ausschließen, dass das bis zu den Midterms oder irgendwie immer mal wieder hochkommt. Wobei, sobald der danach eine Lame Duck ist, hört das vielleicht auch auf. Ja. Oder erst recht, weil sich dann Leute mehr trauen, da auszupacken oder...
Aber es geht um diese Frauen, die abused waren, die
missbraucht worden
missbraucht
sind.
Missbraucht waren die manche vergewaltigt und manche waren Kinder. Also Melania hat auch gesagt in ihrer öffentlichen Rede, also wir müssen die Opfer zuhören, wir müssen die,
unbedingt, ja.
Auch interessant von Melania ist, aber, und das war immer so ein großes Thema mit der Basis, mit der MAGA-Basis. Schon früher, also wir haben diese Geschichte erzählt, aber als wir in Washington gelebt haben, wir waren zwei Blocks von einer Pizzaladen, unserer Nachbarschaft, Pizzaladen Comet Pizza und Ping Pong. Und da, laut Verschwörungstheorien, hat Hillary Clinton einen Kinderporno-Ring im Keller oder irgendwas. Und ein Tag, als wir zu Hause waren und du hast auf ein Taxi gewartet und es kam nicht und plötzlich haben wir Hubschrauben über Kopf gehört und ein Mann ist von North Carolina nach Washington gefahren, die Kinder im Keller zu befreien. Also, aber es ist diese Kinderporno-Ring und Sexualgewalt und besonders gegen Kinder ist ein großes Thema irgendwie, nicht irgendwie, also furchtbares Thema, aber besonders für der MAGA-Basis. Insofern, wie die in die andere Richtung gucken können, also das war die Thema, Epstein. Und jetzt plötzlich habe ich das Gefühl, irgendwie, also aber ich habe, eine Freundin von mir hat erzählt, dass es ist besonders für die christliche Rechte, es ist schwer zu verstehen, wie die Trump, wie die einfach in die andere Richtung gucken können. Aber wie Sie gesagt haben, die glauben, oder es gibt viele, die glauben, dass weil Trump nicht gestorben ist an diesem Attentat, als er im Ohr geschossen war auf eine Wahlveranstaltung, dass die glauben, dass Gott hat ihm extra gerettet und braucht ihm für einen großen Plan. Und deswegen, er ist nicht perfekt, aber das ist der Wille Gottes. Und deswegen erlauben die ihm so viel. Also, das, ich weiß nicht, wie viel glauben das, denken so, aber das ist auf jeden Fall, habe ich mehrmals gehört, eine Gedanken von manchen von seinen christlichen Unterstützer.
Haben wir noch Fragen? Hier vorne.
Ja, nochmal mit Blick auf die nächsten Wahlen. Ja, ist alles noch spekulativ, habt ihr auch gerade gesagt, mit Kandidatinnen und Kandidaten. Kamala Harris hat ja auch in den vergangenen Tagen gesagt, sie schließt eine erneute Kandidatur nicht aus. Glaubt ihr, das würde funktionieren, dass sie überhaupt aufgestellt wird oder auch, dass Amerika vielleicht nach wie vor nicht bereit ist für eine dunkelhäutige Frau in dem Sinn?
Wie gesagt, ich glaube, also dieses Wahl, es ist... Ich glaube, ich weiß, Michelle Obama war irgendwann neu, in die letzte Zeit auf die Bühne und war gefragt, könnte eine Frau Präsident werden? Und sie hat gesagt, nein. Und hat gesagt, y'all are not ready. Also das Amerika ist nicht bereit. Also und Michelle hat viel mehr persönliche Erfahrung als ich. Aber ich würde sagen, doch. Ich glaube, also Hillary Clinton kam mit viel, wir sagen viel Baggage, a lot of Baggage. Also sie hat schon diese Clinton-Name, ihr
war
Mann.
Vorbelastet.
War vorbelastet. Also ihr Bill war schon gehasst von Republikanern, der Monica Lewinsky-Skandal. Und dann kam Hillary und ich glaube, obwohl sie eine unglaublich, ich finde, also intelligente, kluge, tolle Frau ist, ich glaube, das hat diese Baggage hat sie hat es viel schwerer gemacht. Auch mit Harris, ich glaube, hatte sie vielleicht auch eine Chance, aber es ist gelaufen, wie es gelaufen ist. Sie hatte nur 107 Tage. Sie hat mehr gemacht, mehr Geld reingeholt. Also ihr Performance in der Debatte gegen Trump war fast perfekt. Sie hat alles richtig gemacht, ein paar Fehler. Ne? Also man erinnert an diese The View, diese Talkshow als jemand hat ihr gefragt, also was würdest du anders tun als Biden? Und sie hat gesagt, oh, nix. Und das war so, no, nein. Aber leider, also ich glaube, wir würden sagen, she had her turn. Ne? Also sie, es ist nicht fair, aber das ist, wie es gelaufen ist. Niemand könnte glauben, wir haben das live erlebt, die Debatte zwischen Biden und Trump und saßen da mit unserem Mund offen so, oh mein Gott, wie kann das... Wie geht das weiter? Und dann, ne, also es ist nicht weitergegangen. Alle haben beobachtet, dass er war nicht mehr so fit für eine zweite Amtszeit. Und leider hat Harris diese Situation einfach geerbt, wie es war. Aber ich glaube, für die Demokraten, es ist nicht Harris. Ich glaube, in einer anderen Situation hat sie gute Chancen, glaube ich. Aber jetzt, für diese Wahl besonders, wir brauchen frische Gesichter, wir brauchen einen neuen Anfang. Wir können nicht einfach recyceln, was wir schon hatten. Wir brauchen eine Clean Break und wir müssen also was Neues. Und ich glaube auch, dass die Demokraten sind besser, wenn die eine frische Gesicht haben. Barack Obama, neuer Senator aus Illinois, auf die Bühne bei der Demokratischen Convention, Parteitag in 2004. Und alle hat diese unglaublich tolle Rede gehalten. Aber wer ist das, bitte? Also er war dann für das erste Mal ein Name im Mund von vielen Amerikanern. Also Bill Clinton auch, ne, auf seinen Tour in der Bus und hat Saxophon gespielt in der Late-Night-Shows und war jung und frisch und also irgendwas, wo man also auf Englisch sagen wir, captures the imagination, also wie man frisch und neu und das Hoffnung bringt, besonders nach einer Periode wie diese. Ich glaube, deswegen, es tut mir leid für Harris, aber von meiner Seite würde ich sagen, leider, es ist schon vorbei für ihr. Also mal sehen, was passiert. Das ist nur meine Meinung. Wir würden sehen.
Ich glaube auch, dass es in der Tat sie sich, glaube ich, geschmeichelt gefühlt hat, dass da jetzt vielleicht so Fragen wieder hochkommen und so und deswegen das auch ein bisschen vage gehalten hat. Und letztlich hat sie ja gesagt, es wird eine Frau geben eines Tages und es ist ja auch wirklich nach 250 Jahren auch mal Zeit, ja. Also ich habe gerade unsere Freunde in L.A. bei meiner Drehreise getroffen, die sagten, it's not gonna be a woman. Also die sind da
vielleicht nicht dieses Mal, aber es wird
vielleicht nicht 28, ja. Holding out for 32.
Wer weiß, ich hoffe, 32. Wer weiß, vielleicht ja, also haben genau, wir das falsch. Bisschen, also, genau,
also nach den, also ich glaube, die Midterms sind erstmal entscheidend und dann wird das weitergehen. Haben wir noch eine Frage, vielleicht eine abschließende?
Also erstmal wollte ich sagen, ich liebe Amerika, ich liebe auch Amerikaner, aber ich verstehe sie nicht. Also ich denke, im westlichen Europa, ob das jetzt Kanada ist oder hier in Europa oder Australien, wir alle haben doch einen relativ gleichen Blick auf Trump. Also ich finde ihn primitiv, primitiver geht nicht, Gossensprache. Das ist doch nicht, wie man sich einen Präsident vorstellt. Und das ist so ein riesiges Land, was so viel Einfluss hat. Wieso erkennen die Menschen da nicht, was das für ein Typ ist? Also ich meine, diese No-Kings-Demonstration war ja dieses Jahr schon größer als letztes Mal, aber im Vergleich zu dessen, wie er sich da gibt, finde ich das immer noch, also wieso stehen da nicht die Massen? Also wieso ist er denn schon längst abgesetzt?
Da war die Antwort fast schon in der Antwort eben drin. Es ist so ein riesiges, großes Land. Ich habe das jetzt wieder in Kalifornien, in L.A. gemerkt. Washington ist so weit weg für den Alltag der Menschen, für vieles. Die Bundespolitik ist, also klar, ein Krieg, wie jetzt gegen den Iran oder so, das ist natürlich steht im Fokus. Aber was Donald Trump, also das Urteil, wenn man so will, ist bei der einen Hälfte des Landes eh schon gefallen. Die sagen, das ist furchtbar, wie kann das sein? Und dann gehen sie zu diesen No-Kings-Protesten, auch um sich quasi der Solidarität der Gleichgesinnten zu vergewissern. Und die andere sagt, entweder lass sie mal machen oder, mein Gouverneur, mein Local Mayor, meine Lokalpolitik ist viel, viel wichtiger, ist auch sehr viel basisdemokratischer. Das bewegt und betrifft die Menschen sehr viel mehr, als dass sie sich dann so aufregen würden über einen Donald Trump, von dem sowieso vieles gar nicht erwartet wird, dass der sich normal in Anführungsstrichen verhält. Ich glaube, die F-Bomb, ne, von diesem Tweet am Ostersonntag, das war so eine Linie, wo, glaube ich, eben auch die Empörung groß war auf der republikanischen Seite und welche Auswirkungen dieser Krieg weiterhin hat. Aber auch nicht im Sinne von, wie viele Menschen kommen da ums Leben, was wollen wir da strategisch überhaupt, sondern was machen wir? Ach so, sind wir nicht sowieso ständig im Golf mit irgendwelchen Kriegen unterwegs? Also ich glaube, ich will das jetzt nicht Leute kleinreden oder so, aber ich glaube tatsächlich so dieser Alltagsaufnahme von dem, was ihr Präsident so in der Welt tut und wie er wirkt auch für die Außenwirkung der USA als Ordnungsmacht der letzten, die Pax Americana, wenn man so will, ist vorbei. Das ist jetzt vielleicht aber auch geschuldet der Insgesamtverschiebung in der Gesellschaft, und Trump ist nur das Symptom, auch das Gesicht dieser Veränderung. Aber das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum viele entweder sich abwenden, mit der Schulter zucken oder versuchen, quasi in den Schützengraben und irgendwie den Sturm vorbeiziehen zu lassen, in der Hoffnung, dass es danach besser wird. Das ist so mein Eindruck, den ich jetzt auch gerade bei der Reise wieder hatte, wo das so irgendwie, ach ja, Iran, ja. Weit, sehr weit weg. Und es ist noch ein Atlantik dazwischen. Ne? Ja.
Ich glaube auch, ein Freund hat gerade zu mir gesagt, warum macht ihr nicht eine Folge über alles, was Trump geschafft hat? Und falls er das hört, dann...
Ich versuche das ja immer so ein bisschen reinzuweben.
Aber ich würde, hier, guck mal, ich geb was zu. Ich glaube, ein von Trumps vielleicht greatest accomplishments oder was er wirklich geschafft hat, wir haben gerade gesagt, er ist ein Master Marketer, und er hat für viele Amerikaner, was er geschafft hat in dem Sinne von der demokratische Brand zu verschmutzen, zu runterbringen, zu fertig machen.
Du meinst Demokratie im Land insgesamt oder die Demokraten?
Democratic Party.
Achso, die Partei, okay.
Also ich kenne viele Amerikaner, für manche will, also nicht ein Accomplishment in dem Sinne von, nicht eine gute Sache, aber es ist unglaublich, wie er das geschafft hat, weil ich kenne viele also wir haben nur zwei Parteien. Also wir haben mehr als zwei Parteien, aber es gibt nur zwei Parteien, die gewinnen können. Und es gibt viele Republikaner, die sagen, ich mag ihn nicht. Also mein Vater hat immer gesagt, ich wünsche, er würde seinen Mund, die Klappe halten, kann ihn nicht mehr hören. Aber es gibt nur zwei Parteien, und mein Vater, besonders über die Trump-Jahren, hat so einen Hass für die Demokratische Partei, dass es egal, wer kommt next, welcher Kandidat der Crown Prince ist, wer das übernimmt. Und er würde also nie die Demokratische Partei wieder wählen. Und ich glaube, es ist auch besonders in dieser Zeiten, ich bin immer, weil ich meinen Vater verloren habe, ich habe versucht, zu unterhalten, weiter zu reden mit ein paar anderen Familienfreunde, die Republikaner sind. Und ich bin immer erstaunt, wie viele Leute, wir haben oft gesagt, dass die Schlagzeilen, die rauskommen in Amerika, also ein nach der andere. Also Steve Bannon, der Ratgeber von Trump, hat das immer so Flood the Zone with Shit genannt. Also einfach so viel kommt täglich raus, dass man, also wie ein paar von meinen besten Freunden, die in Washington leben und sind mittendrin, die sind so, ja, weißt du, ich habe eine Ehe, ich habe Kinder, einen Hund, einen Job, ich kann nicht regelmäßig, also alles lesen, immer empört sein, alles nachfolgen. Insofern, es ist, Leute schließen das aus. Und ich habe gemerkt, also als ich versuche mal manchmal mit ein paar Familienfreunden darüber zu reden, sie sagen entweder, oh, ich gucke die Nachrichten nicht mehr, kann es nicht mehr hören oder sehen. Also und wenn ich eine Kontrapunkt zu was die sagen, dann sagen sie, naja, also kann sein, aber ich weiß, was ich weiß. Und es ist irgendwie, es gibt keine Diskussion mehr, und es gibt keine, man hat keinen Einfluss mehr, weil sie wissen schon, dass, also die Demokratische Partei ist nicht wählbar, das würden sie nie tun. Und das, ich glaube, also ich meine das nicht, dass es eine tolle Achievement ist, aber das ist irgendwas, das Trump, glaube ich, geschafft hat, dass so viele auf, wenn sie sagen, also was für eine Person, wie können die ihn wählen? Viele mögen ihn auch nicht. Aber also eine Demokrat zu wählen, kommt nicht in Frage. Das heißt, die tun das, die wählen, egal wer der Kandidat ist, der Republikanische Partei trotzdem.
Ja, es ist oft eben eine Wahl gegen die andere Seite und weniger für eine Seite. Und oft ist es entweder so festgefahren oder ist es eben so, ja, wie du sagtest, das nicht, dass wir das gut heißen, ja, dass man sich zurückzieht und das akzeptiert und schulterzuckend schluckt, so rum. Aber es ist, glaube ich, eine Realität in den USA, die ich jetzt auch gerade wieder, die wir auch gespiegelt bekommen von Freunden und Kollegen und da viel auch in dieser Art sehen. Und ja, it's a lot. Aber man könnte auch sagen, never a dull moment. Ist auf jeden Fall nicht langweilig, und das meine ich jetzt mal im Sinne von Als Berichterstatter ist es natürlich auch eine Herausforderung für unsere Kolleginnen und Kollegen im Studio in Washington, die da aber auch einen super, super Job machen, wie ich finde. Und von daher werden wir auch in den kommenden Folgen viel zu berichten haben. Wir bedanken uns riesig, dass ihr hierher gekommen seid heute beim SWR Podcast Festival, dass ihr so, also wirklich so ruhig hier, also wir haben jetzt nicht rausgepegelt hier, es war wirklich, uns so aufmerksam zugehört habt.
Immer schön, Gesichter zu sehen, ja, statt nur Ingos Gesicht gegenüber. Also das ist auch schön, aber also, es ist schön, die Gesichter von Monom zu sehen.
In diesem Sinne, das lasse ich mal so stehen. Ich habe das Vergnügen, dann wieder dein Gesicht zu sehen bei der nächsten Aufnahme. Und wir freuen uns sehr. Wie gesagt, folgt uns, abonniert uns im Podcast, schickt weiter auch Fragen und auch Kommentare und Zustimmungen. Und wir freuen uns riesig, dass ihr heute hier wart. Bedanken uns sehr herzlich, bedanken auch unseren Hörerinnen und Hörern im Podcast in der Folge fürs Zuhören und sagen tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
August 2024. In vielen Ländern der Welt gehen Gefängnistüren auf. Für den größten Gefangenenaustausch zwischen Ost und West seit Ende des Kalten Kriegs.
Das waren alles Personen, die in den Gefängnissen Russlands schmorten.
Doch dieser Deal hat einen Preis. Und er ändert auch das Leben von drei Deutschrussen komplett. Sie erzählen, wie sie in Russland verhaftet, verhört und eingesperrt wurden. Oft ohne zu wissen, warum.
Ich hatte Zittern, wenn die Tür aufging, dann was machen sie mit mir? Ich wusste ganz genau, dass sie alles machen.
Was passiert, wenn Menschen zwischen die Fronten internationaler Machtpolitik geraten? Und wer entscheidet, wer freikommt und wer zurückbleibt?
Deswegen gab es natürlich diese Frage, wen packen wir alles auf die Liste?
Damit 16 Menschen die Freiheit bekommen, lässt Deutschland einen Mörder frei, der kurz darauf Putins Hand schüttelt.
Der deutsche Staat hat sich erpressen lassen.
Hat die Bundesregierung einen Fehler gemacht? Und was sagt uns dieser Deal über Putin heute? Schattendeals, Putins Geiseln. Die neue Podcast-Staffel von 11KM Stories. Jetzt in ARD Sounds und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt.